vielleicht muss es diese Unleistbarkeit des Wohnens geben, damit das wirtschaftliche System funktioniert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft, dem Podcast der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Heute sprechen wir über Stadt- und Ortsentwicklung, über leistbares Wohnen, Leerstand und über die Frage, wie wir unsere Räume in Zukunft nutzen sollten. Mein Gast ist David Callas, Urbanist und Architekt mit Studio in Wien. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der SWZ und David, es freut mich, dich hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Besten Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
David Callas stammt aus Bozen. Er studierte Architektur- und Politikwissenschaften in Wien und promovierte mit dem Thema urbane Mitgestaltung im digitalen Zeitalter. Nach seinem Studium arbeitete er beim renommierten Architekten Boris Podrecka. Im Jahr 2017 machte sich David Callas dann selbstständig und gründete in Wien das Studio Callas. In seiner Arbeit verbindet er Architektur mit Stadt- und Raumforschung. Seine Schwerpunkte sind nachhaltige Ortsentwicklung, leistbares Wohnen und die Frage, wie bestehende Strukturen sinnvoll weitergenutzt werden können. Neben seiner praktischen Tätigkeit publiziert David Callas regelmäßig zu Themen der Stadtentwicklung und er berät Gemeinden und Institutionen. Außerdem hat er eine Professur an der FH Salzburg und ist Gastprofessor am Politecnico in Mailand. David, bevor wir uns Themen wie der Lebensqualität und dem Leerstand widmen, habe ich noch ein paar Fragen zu dir selbst. Man liest im Zusammenhang mit deiner Berufsbezeichnung immer wieder, du seist Urbanist. Kannst du ganz kurz erklären, was genau damit gemeint ist?
Urbanist an sich ist als Begriff undefiniert, deswegen meine Definition des Begriffs als Urbanist ziele ich mich an zwischen Architektur und Stadtplanung und versuche eigentlich belebte Räume, und das ist nicht nur die Stadt, sondern auch das Dorf oder der kleine Ort, zu verstehen, indem das gelesen wird, auf Augenhöhe die soziokulturellen Zusammenhänge zu lesen und daraus wichtige Informationen abzuleiten, die dann in Planung einfließen.
Woher kommt denn ursprünglich deine Faszination für die Gestaltung von Lebensräumen?
Ich wurde in verschiedenen Lebensräumen sozialisiert. Einerseits in Bozen, in einem sehr dicht bebauten Viertel, Don Bosco, mit sehr viel sozialem Wohnbau. Bin selbst in einem genossenschaftlichen Wohnbau aufgewachsen und dort Stadt italienisch geprägt, starke Urbanität, Fußball auf den Straßen. Man hat sich getroffen, man hat viel geredet. Und genauso bin ich in einen Lebensraum sozialisiert worden, insbesondere im Sommer. Die Mutter ist aus dem Eckental, aus Ecken, und ich durfte öfters den Sommer in Eckental verbringen, in Eckendorf direkt, und das Dorfleben dort genießen. Also Häusle bauen, wandern gehen, das Dorfleben genießen. Und deswegen dieses Interesse und auch diese Verschiedenartigkeit von Stadt und Land, das hat mich immer fasziniert. Und der dritte soziale Ort, wo ich sozialisiert worden bin, ist klarerweise Wien, wo ich mittlerweile seit über 23 Jahren lebe.
Mittlerweile arbeitest du als Architekt unter anderem oder vor allem in Wien. Wie würdest du denn deinen Stil als Architekt beschreiben?
Stil trifft bei mir nicht mehr zu, würde ich sagen, oder auch die Generation, die jetzt an Architektinnen und Architekten ausgebildet wird. Es geht mehr darum, zu verstehen und planerisch zu handeln. Im Büro selbst haben wir drei Schwerpunkte: die klassische Architektur, wo wir uns sehr viel mit Bauen im Bestand auseinandersetzen. Dann, wir haben auch Forschungsprojekte in Niederösterreich, die den Wohnbau betreffen. Und drittes, die Beratung von Gemeinden. Deswegen, unser Stil ist eher zu verstehen und aus diesem Verständnis dann planerische Schlussfolgerungen abzuleiten und im Gespräch, im Dialog, in Beteiligung mit Stakeholderinnen auch umzusetzen.
Dann kommen wir zum Thema Lebensqualität, lebenswerte Orte und Städte. Ihr beschäftigt euch ja unter anderem mit der Planung, Entwicklung und Erforschung, wie du auch angesprochen hast, von Städten und Orten. Das Ziel ist es da ja meist, einen lebenswerten Ort zu schaffen oder einen Ort zu verbessern, unabhängig von seiner Größe. Woran machen denn Menschen Lebensqualität konkret fest und welchen Einfluss hat denn die Architektur oder die Bauweise darauf?
Ja, eigentlich kann man diese Frage ganz einfach beantworten. Und es hat zu tun mit Sicherheit, mit Gesundheit. Alle wollen wir sicher leben, gesund bleiben, während wir in einer gewissen Lebensumgebung unsere Lebenszeit verbringen, und Leistbarkeit. Also es soll auch ein leistbarer Ort sein. Das Problem ist, dass die wenigsten Orte diese drei Elemente zusammen anbieten oder in dieser Form anbieten, weshalb wir immer sagen, wir versuchen das Dorf oder die Umgebung, die Stadt zu lesen und daraus dann Maßnahmen abzuleiten. Wir nennen das akupunkturell vorgehen, also dass man mit einem kleinen Nadelstich oder mit einer kleinen Bewegung, mit einem kleinen Gebäude oder mit einer kleinen Bestandsnutzung dann viel lösen kann oder auslösen kann. Und das ist unsere generelle Herangehensweise, dass man nicht die große Geste immer braucht, sondern viele kleine Gesten, die dann zu einem guten, zusammen, gesunden, lebenswerten und leistbaren zueinander führen.
Was könnten denn Beispiele für so punktuelle Eingriffe sein?
Wir haben in einer Kleinstgemeinde, beispielsweise in Kärnten, das war ein Durchzugsdorf, also wo die Stadtstraße mitten durch den Dorf ging. Es gab keinen öffentlichen Raum, keinen Dorfplatz in sich. Und wir haben kurzerhand eine Begegnungszone beispielsweise eingeführt. Beziehungsweise diese Begegnungszone dann ausgeweitet. Wir haben Bestandsstrukturen versucht zu reaktivieren auf strategischer Ebene. Und in der zweiten Ebene dann auch versucht, diese dann mit Stadtmobiliar, mit Aufenthaltszonen zu bespicken. Und man muss sagen, dass das eigentlich zu einem erfolgreichen Modell geführt hat und immer noch in Entwicklung ist.
Und wenn man jetzt an vielleicht größere Orte oder sogar Städte denkt, wie kann man da oder was kann dort helfen, um eben diese Viertel, Teile einer Stadt lebenswerter zu machen?
Da muss man schon mal mutiger sein und da bewegt man sich auch auf politischer Ebene. Mir fallen da spontan die Städte Paris ein, wo eben gewisse Konzepte appliziert worden sind, wie die 15-Minuten-Stadt, wo man einfach gesagt hat, in einer Stadt, die eigentlich organisch gewachsen ist, über mehrere Jahrhunderte, muss es möglich sein, in 15 Minuten Umkreis, fußläufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad das gute Leben zu erfahren. Und das bedeutet, eine Gesundheitsinfrastruktur zu haben, bedeutet eine Nahversorgung zu haben, sowie auch Bildung. Dann fällt mir auch noch ein Barcelona beispielsweise, wo man den Verkehr neu gedacht hat. Das war, Barcelona hat so ein Grid-System, also so ein Rahmensystem vorhanden, weshalb gewisse Straßen geschlossen werden können und der Verkehr umgeleitet. Das waren die Super Illas oder Superinseln, würde man dazu sagen auf Deutsch. Und da hat man einfach in der Mitte dann angefangen, Stadtmobiliar anzusiedeln und das den Bewohnerinnen und Bewohnern der Umgebung zur Verfügung zu stellen. Und da hat sich eine Urbanität entwickelt, ein Leben entwickelt, das man vorher sich eigentlich schwer ausmalen hätte können.
Was bedeutet Stadtmobiliar konkret? Was kann ich mir da vorstellen darunter?
Das beginnt eigentlich mit einem Stuhl und einem Tisch und einer Beschattung.
Aha, so ganz einfach.
Ja, das ist mobiles Mobiliar. Am Anfang wurde mobiles Mobiliar benutzt, insbesondere weil man sehr viel Gegenstimmen hatten. Man hat ja bei Stadtplanungen und Dorfentwicklungen hat man immer sofort Gegenstimmen und die muss man entkräften. Und wenn man da am Anfang mit mobilen Stühlen, Tischen des guten Lebens arbeitet, dann hat man auch in einem zweiten Moment die Möglichkeit, das zu analysieren und dann erst fix zu machen. Kleiner Spoiler, in Barcelona ist es mittlerweile fix. Es ist verpflichtend, in gewissen Bezirken Super Illas einzuführen und ist ein gut angenommenes System.
Okay. Du hast die Stadt der 15 Minuten angesprochen. Du schreibst darüber auch in mehreren Studien und Artikeln. Mich würde jetzt interessieren, ist dieses Modell nur für Städte oder größere Städte geeignet oder auch für ländlichere Räume?
Die 15-Minuten-Stadt ist ja ein Slogan, würde ich sagen. Ist nur eine Narrative. Okay. Es geht eigentlich darum, Erreichbarkeiten zu ermöglichen. Wie gesagt, Gesundheitsstruktur, kritische Infrastruktur, Bildung und diese möglichst in fußläufiger Entfernung bzw. fahrradläufiger Entfernung. Deswegen auch eine bewusste Reduktion des motorisierten Individualverkehrs, des PKWs, dass eben das gute Leben hervorkommt. Deswegen auf deine Frage zurückzukommen, perfekt möglich in jedem Raum, vom Dorf bis zur größeren Stadt.
Die Folge ist dann, dass wir nicht mehr ein Hauptzentrum haben in einer zum Beispiel größeren Stadt, sondern viele kleine, oder?
Genau, also in der Fachsprache nennen wir das immer diese polyzentrale Stadt, dass sich in einer Stadt, kleinere Städte oder kleinere Dörfer befinden, die sich, die aneinander gekoppelt sind, aber wo eben diese Infrastrukturen zur Verfügung sind. Und man sieht das sehr gut in Wien. Wien ist ja ein Zusammenschluss aus kleinen Dörfern. Nach dem Ersten Weltkrieg war da, beziehungsweise vor dem Ersten Weltkrieg bereits zu K&K-Zeiten zusammengeschlossen. Und die agieren wirklich heute noch als kleine Dorfstrukturen.
Mhm. Wenn du Bauprojekte siehst, hast du das Gefühl, egal ob sie jetzt in Südtirol sind oder in Salzburg oder in Wien, hast du das Gefühl, dass Lebensqualität ausreichend berücksichtigt wird oder wird oft auch an den Menschen vorbeigebaut?
Also ich nehme an, dass niemand bewusst Lebensqualitäten reduziert, aber wenn man sich Projekte anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass andere Interessenslagen zuerst greifen. Und das ist klarerweise die Ökonomisierung bzw. die Finanzialisierung, was man da baut bzw. was man umbaut. Und das ist einerseits gerechtfertigt, weil schlussendlich eine gewisse Investition auch getätigt wird und deswegen ein Gewinn abfallen muss. Aber andererseits muss man sagen, dass das Leben trotzdem Vorrang haben sollte. Ein berühmter Architekt hat gesagt, Le Corbusier, sehr bekannt, hat gesagt, das Leben hat Recht, die Architektur hat Unrecht. Das könnte man jetzt umwälzen auf Investorinnen, Investoren und Entwicklungen. Und deswegen glaube ich, dass man dann schon einen Shift haben muss, dass das gute Leben vorangestellt wird und nicht hinten an.
Kann man aber sagen, eben Lebensqualität kostet?
Lebensqualität kostet bedingt, denn man muss sich auch überlegen, was man durch eine bewusste Beteiligung bzw. auch durch lebenswerte Quartiere sich für Probleme erspart. Im Gesundheitsbereich, im sozialen Bereich und so weiter. Das Problem ist, man kann diese Kosten nie darstellen, beziehungsweise sehr schwer darstellen. Es ist immer dieses Plus oder Minus, das am Ende da ist und das ist nur runtergebrochen auf die Investitionskosten. Unsere Herangehensweise ist jene, dass Soziokultur schafft auch Gewinn, aber in anderen Formen, die sich nicht wirtschaftlich darstellen lassen.
Welche Kosten können wir uns denn sparen, indem wir in Lebensqualität investieren?
Ein gesundes Quartier, ein gesundes Dorf, wo sich Menschen bewegen, wo sie nicht irgendwo im Einfamilienhaus vereinsamen, wo es keine Themen der Altersarmut gibt, weil ein soziales Netzwerk greift. Ich glaube, da spart sich die Gesundheit extrem hohe Kosten. Wir arbeiten beispielsweise in einer Kleinstgemeinde in Niederösterreich, wo Altersarmut und Vereinsamung jene Kostentreiber sind, wo dann Menschen wirklich psychologische Probleme haben, wo gesundheitliche Probleme auftreten, wo es dann auch Unfälle in der unmittelbaren Wohnumgebung gibt. Und ich glaube, dass da ein öffentlicher Raum, Dorfplatz, ein aktives Dorfzentrum extrem aktiv da entgegenwirken kann.
Was sind denn so klare No-Gos in der Stadt- und Ortsentwicklung?
Wir sprechen ja immer in Planungsphasen, wenn man ein Quartier entwickelt oder Dorf entwickelt und so weiter. Und da gibt es zwei Planungsphasen, die es eigentlich nicht gibt, beziehungsweise die wir jetzt versuchen eher reinzubringen. Und das ist die Phase 0, also die Erhebung von Notwendigkeiten, von Wünschen, viel durch Beteiligungsstrukturen. Partizipation ist ja mittlerweile ein Unwort oder wird oft als Unwort interpretiert. Ich glaube, das ist gut. Gut gemeinte Beteiligung und sinnvolle Beteiligung Kosten nach hinten reduziert. Und deswegen, wenn diese Aufarbeitung vorher entsteht, dann hat man auch die Möglichkeit darauf, planerisch gut zu reagieren. Und genauso, wenn Werke entstehen, wenn Dorfquartiere saniert werden, weiterentwickelt werden, dann hat man auch immer diese Phase am Ende sozusagen, wenn alles fertig ist, dann sollte eigentlich ein Monitoring entstehen, damit man eventuell aus Fehlern lernen kann. Also es ist ja, Planung ist ein zirkulärer Prozess und nicht ein linearer. Und das ist eines der Themen, die ich stark universitär im akademischen Bereich mit den Studierenden debattiere und auch ausprobiere.
Worauf sollte denn unbedingt geachtet werden, wenn jetzt ein neues Viertel sozusagen von Grund auf entsteht? Ich denke zum Beispiel an das ehemalige Kasernenareal in Eppan, das in den kommenden Jahren zu einem Wohn- und Dienstleistungsgebiet wird.
Kasernenareale sind in Südtirol generell sehr interessant, insbesondere weil es ja Bestandsstrukturen sind in gewachsenen Dörfern oder in gewachsenen Städten. Und deswegen muss man eigentlich lernen, mit der Bestandsstruktur umzugehen. Was ist erhaltenswert? Was möchte man als Identität beibehalten, obwohl die Identität auch sehr schwer zu übersetzen ist? Andererseits auf Offenheit, also dass die Einbindung passt, die fußläufige Einbindbarkeit im Dorf, in der Stadt und klarerweise der Nutzungsmix. Der Nutzungsmix, der eigentlich nicht nur aus 100% Wohnen bestehen sollte, ansonsten entsteht ja wieder ein Schlafquartier, sondern wie das wirklich ein bisschen belebter über den Tagesablauf funktionieren könnte. Und klarerweise muss man sich auch dann die Frage stellen, Mobilität, wie viel Auto lässt man zu, wie viel Fußläufigkeit soll da sein, damit gewisse Sicherheiten gegeben sind. Und andererseits muss man auch sehr stark auf den Freiraum achten. Der Freiraum bindet ja alles zusammen. Er sollte eigentlich biodivers sein. Wir arbeiten auch sehr stark in Klimaresilienz, also die Überhitzung von Quartieren. Wir wissen ja, es wird immer heißer und so weiter. Wie agiert man da mit Freiraum und Grünraum darauf?
Okay. Kommen wir zu einem neuen Thema, zum Thema leistbaren Wohnen. Das ist ja eines der großen Themen unserer Zeit. Wo liegt denn aus deiner Sicht das Kernproblem?
Das Kernproblem des leistbaren Wohnens gibt es ja nicht erst seit gestern, seit 20 Jahren. Ich habe dafür eine Vorlesung vorbereitet und bin auf das Buch Die Wohnungsfrage gestoßen von 1872.
Okay,
also die hat ein sehr, sehr bekannter lange. Ökonom dann auch geschrieben, Friedrich Engels, und der schon damals darauf hingedeutet hat, dass durch Urbanisierung von Städten oder Industrialisierung sich dieses Wohnungsproblem manifestiert und da ist. Und eigentlich stelle ich mir die Frage, und das ist ein bisschen die Provokation, vielleicht muss es diese Unleistbarkeit des Wohnens geben, damit das wirtschaftliche System funktioniert. Das heißt, dass diese Leistbarkeit nicht ein Ziel ist von Stadtentwicklung beziehungsweise von den wirtschaftlichen Mechanismen, in denen wir heute leben. Denn wenn wir Leistbarkeit betrachten, Leistbarkeit wäre sehr einfach zu erreichen.
Wie denn?
Eine aktive Bodenpolitik, also das Grund und Boden, das gehört ja tendenziell allen, dass da mal eine Wertdeckelung drinnen ist oder eine höhere Grundsteuer, falls man das kauft. Man hat die Möglichkeit, auch Deckelungen für Wohnungen dann einzuführen. Ich komme ja oder lebe in Wien, komme aus Südtirol, aber wohne in Wien, wo das leistbare Wohnen ja sehr stark auch als politisches Programm betrieben wird. Und andererseits auch diese Spekulation auf Wohnraum reduziert. Wir müssen wissen, dass das Wohnen an sich, das ist ja ein Menschenrecht erster Generation, wo es genannt worden ist, in zweiter Generation 1966 verankert. Und dann muss man sich eigentlich auf die Fahne schreiben, jede Stadt, dass man daran scheitert. Jede Stadt hat derartige Probleme und deswegen ist die Leistbarkeit ein Dauerbrenner, ein politischer.
Du hast in mehreren Interviews kritisiert, dass Leistbarkeit oft nur über Kostenminimierung gedacht wird. Warum greift denn dieser Ansatz zu kurz?
Kostenminimierung bezogen auf Gebäude, auf Neubau, auf Umbau. Man sagt immer, es ist einfach zu teuer zu bauen. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was leerstehend ist, welche Brachen ungenutzt sind, dann kann man diesen Satz ziemlich relativieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass man hinzeigt und sagt, na gut, es bauen muss billiger sein, sondern eigentlich das Wohnen sollte sich anders adaptieren, beziehungsweise das Wohnen könnte anders gedacht werden. Ich denke da an sehr klassische Modelle, die alle wahrscheinlich im Kopf haben, so das klassische Haus auf der grünen Wiese oder die klassische 100 Quadratmeter Wohnung für die nukleare Familie. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Wohnformen dazwischen, die es ja eigentlich schon im Mittelalter bis zur industriellen Revolution gegeben hat. Die Mehrgenerationenhäuser, die ganzen Bauernhäuser, wo mehrere Generationen zusammengewohnt haben. Und das haben wir durch die, ich sage mal, Finanzialisierung des Wohnens, ist ein Spekulationsobjekt geworden, ist das total verloren gegangen.
Du hast mir jetzt auch schon das Stichwort für das nächste Thema gegeben, nämlich Leerstand. Warum ist es denn so schwierig, bestehende Gebäude wieder zu aktivieren? Wir haben auf der einen Seite Wohnungsmangel und gleichzeitig zu viel oder viel Leerstand?
Leerstand an sich ist ja meistens mit Eigentum verbunden und Eigentumsverhältnisse, die werden von der Verfassung sehr stark geschützt, auch zu Recht. Aber man muss sich auch sagen, wann trifft Leerstand die Gesellschaft etwas härter und wo greifen dann öffentliche Interessen? Wir haben das versucht anders anzugehen, nicht immer nur auf Leerstand hinzuzeigen, sondern Leerstand durch Zwischennutzungen zu aktivieren. Wir haben uns beispielsweise in Österreich einer Textilfabrik angenommen, meine Frau und ich. Die Leerstand war über 40 Jahre. Ich muss auch zugeben, die wurde dann gekauft. In Niederösterreich ist das noch möglich. Und haben die bewusst durch Zwischennutzung reaktiviert, beziehungsweise eine gewisse Identität, einen Zugang zum Gebäude geschaffen und versuchen das jetzt in ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu verwandeln. Wir bekommen da Förderungen von der Europäischen Union, von der Forschungsförderungsgesellschaft, der österreichischen, weil sie merken, dass die Leistbarkeit des Wohnens sehr viel mit Leerstand zu tun hat, beziehungsweise wie dieser Leerstand zugeführt werden kann. Und da muss man wirklich agieren, weil Leerstand an sich schwer zu erheben ist. Es gibt diesen unsichtbaren Leerstand, aber man kann über den Daumen gepeilt sagen, dass in städtischen Räumen beispielsweise 12-14% leer steht, Wohnraum gesprochen.
Das sind ja eben gerade in Städten oder auch in den Dörfern bei uns ganz oft Wohnungen oder Häuser, die nicht leer stehen, weil sie nicht genutzt werden können, sondern weil sich die Inhaber vielleicht einfach nicht vermieten oder verkaufen wollen, man hört manchmal für die nächste Generation, für die Kinder aufbehalten. Was denkst du dazu?
Das sind total legitime Gedanken, die Menschen haben, fürs Einkaufen was sparen, für die Tochter, die irgendwann vom Studium zurückkommt und so weiter. Aber ich glaube, und wir haben das auch immer versucht in unseren Gemeindeentwicklungskonzepten, dass wir da versuchen, mit diesen Menschen zu sprechen. Also dieses Matchmaking, wo ist die Notwendigkeit oder wo ist Raumfrage da und wie kann man das verknüpfen mit jemandem, der Raum zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass man da nicht mit so von oben herab bestrafenden Elementen agieren sollte, bis an einen bestimmten Punkt, beispielsweise Leerstandsabgabe und so. Das gibt es auch in Österreich, beispielsweise in Graz, angefangen hat Vancouver in Kanada. Aber man muss da wirklich sagen, dass softere Faktoren, Einbeziehungen, vielleicht Möglichkeitsspektren aufmachen. Und klarerweise, wenn das wirklich Überhand hat und wenn da wirklich eine große Leerstandssituation gegeben ist, dann erst derartige Mittel oder politische Vehikel in Bewegung setzt. Aber dass Leerstand genutzt werden soll, insbesondere wenn Wohnraummangel so präsent ist und da ist, das ist eines der Elemente, an die auf die politischer Ebene sowie auch gesellschaftlicher Ebene gearbeitet werden muss.
Wie könnte das denn konkret aussehen? Also was wäre denn dann eben so eine Maßnahme oder auch gerne mehrere Maßnahmen, um Leerstand zu aktivieren?
Das hängt ab, wie offen jene Person ist, die den Leerstand besitzt. Und man kann das durch Zwischennutzungen, wenn es großvolumiger Leerstand, ich arbeite sehr viel auf großvolumigen Leerstand, aber man kann dann auch die Frage stellen, wie kann ein derartiger Leerstand in Wohnen, in Wohnnutzungen übergeführt werden. Beispiel, wir arbeiten in einer kleinen Gemeinde, die, so wie viele Gemeinden in Niederösterreich, in Österreich allgemein, vom Wirtshaussterben betroffen ist. Wir haben die Besitzer dann über die Gemeinde selbst, also über eine politische Mediation, dann bewogen, das ehemalige Wirtshaus als Tageszentrum für Menschen im dritten Lebensalter zu öffnen und den oberen Stock dann, und das befindet sich noch in der Planungsphase, als Wohnkleineinheiten umzufunktionieren. Also dass Menschen, die womöglich in einem größeren Haus wohnen, dann in eine Kleineinheit zurückziehen, aber dort sozial eingebunden sein, eventuell eine Pflegekraft sich teilen und deswegen auch kostensparender wohnen.
Du hast mir in einem Vorgespräch erzählt, dass ihr oft auch mit Matchmaking arbeitet, um Leerstand wieder unter Anführungszeichen unter die Leute zu bringen. Wie funktioniert denn dieses Konzept?
Ja, das ist eines jener soften Methoden, wo man beispielsweise Leerstand gewissen Notwendigkeiten zuführen kann, gewissen Menschen, die eine Notwendigkeit an Lebensraum, am Wohnraum haben und einfach diese Menschen dann zusammenbringt durch Plattformen. Wir sprechen viel über AI, über Social Media und das sind eigentlich jene Plattformen, die dann genau für derartige Funktionen genutzt werden können. Also softe Methoden, wo man Leerstand niederschwellig anbieten kann und wo man vielleicht die Menschen vorab auch kennenlernt, die dann in einem Leerstand oder in eine Immobilie einziehen und deswegen auch gewisse Barrieren abgebaut werden. Weil ich verstehe schon, dass in manchen Fällen man Angst hat vor Mietnomaden, vor Menschen, die die Immobilie nicht schätzen und so weiter, beziehungsweise dann auch drin bleiben möchten. Und wenn man da gewisse Barrieren abbaut, dann hat man auch die Möglichkeit, Leerstand zu aktivieren.
Bevor wir zum Abschluss kommen, sprechen wir noch kurz über das Thema, wie wir morgen leben werden. Wenn wir jetzt 20 oder 30 Jahre nach vorne blicken, wie werden wir denn wohnen?
Ja, das fällt auch Architektinnen und Stadtplanerinnen schwer, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, so wie früher, also gemeinschaftlicher, gemeinnütziger. Das wäre so ein Wunsch an das Wohnen, dass auch die Lebensumgebung, die Wohnumgebung mitzieht, dass die den Herausforderungen eines sich wandelnden Klimas sich anpasst und dass wir klarerweise auch gesünder wohnen. Das klingt jetzt mehr so nach einem Wunsch, aber wenn ich mir so Kleinstädte anschaue oder Städte so beispielsweise wie Zürich und so weiter, wo die Gemeinnützigkeit und das genossenschaftliche Wohnen eigentlich einen großen Gewicht und auch eine Gesetzeslage geboten wird, dann entwickeln sich Quartiere, dann entwickeln sich Wohnsituationen, die nicht nur eine hohe Lebensqualität haben, aber die auch leistbar sind und leistbar für sehr viele Menschen.
Und wenn du politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern eine Sache mitgeben könntest, welche wäre das?
Ja, mit Mut etwas voranzugehen und sich auch ein bisschen zurücknehmen und die Investition in Expertinnen und Experten und vielleicht die Zurseitestellung eines bindenden Bürgerinnenrates, das könnte wirklich ein Gamechanger sein. Das stelle ich mir immer wieder die Frage, als Politikerin oder als Politiker verliert man ja nur bei Themen des Wohnens und der Leistbarkeit und von der Stadtquartierentwicklung. Und deswegen wundert es mich, wieso nicht diese Tools von Bürgerinnenräten und Expertisen, diese Einbindungen stärker genutzt werden.
Und damit kommen wir zum Abschluss. Wir stellen da unseren Interviewpartnerinnen und Partnern immer drei kurze Fragen. Meine erste Frage an dich ist, wobei oder wo entstehen deine besten Ideen?
Da gibt es einen ganz klaren Moment jeden Tag oder fast jeden Tag und das ist genau vor dem Einschlafen, kurz bevor die Augen zufallen, da kommen immer die besten Einfälle.
Und schreibst du dir die dann auf?
Oder? Ja, es liegt ein Notizbuch am Nachtkästchen und das wird dann regelmäßig befüllt.
Von welchem Gebäude würdest du gerne sagen, das habe ich entworfen?
Ich weniger, aber ich wäre gern dabei gewesen, wenn Matera entstanden ist, in Apulien, die in Stein gehauene Stadt, oder Petra in Südjordanien.
Und was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Ah, da muss ich meine Mama zitieren, bleib gelassen und authentisch.
Danke für diese Worte und für diesen netten Tipp zum Abschluss. David, danke für deine Zeit und weiterhin alles Gute.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Die nächste Folge von Die SWZ trifft erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr aus Südtirols Politik und Wirtschaft lesen möchten, dann gibt es jeden Freitag eine neue SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.